Was geht ab, was geht ab? Willkommen zu Foodie und Prudi. Ich bin Curly, neben mir sitzt Britt und vor mir sitzt Matthias Gfröhrer aus der Gutsküche Wulksfelde. Und wir reden über nachhaltige Tierhaltung, Dubai, Monte Carlo und Gin. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt gleich. Foodie und Prudi kommt jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt, direkt zu euch nach Hause. Folgt uns auch auf Instagram oder auf YouTube und lasst einen Kommentar da. Da freuen wir uns. Wenn ihr auf Wein steht, checkt doch mal Terroir und Adiletten aus. Da chill ich mit meinem Homie Willi Schlögel und wir trinken guten Wein mit nicen Gästen. Aber jetzt kommt Britt.
Curly.
Ja.
Die neue Folge, die flasht mich jetzt schon so hart, obwohl sie noch nicht draußen ist.
Wegen dem Gin Tonic?
Ja. Es wird emotional. Liebe ZuhörerInnen, Premiere. Ihr habt es nicht gesehen, Curly auch nicht. Ja, Matthias hat es sehr souverän gemeistert. Bei mir sind Tränen geflossen.
Ja, bei mir auch. Ihr werdet es hören auf jeden Fall.
Ja.
Es war eine sehr emotionale Folge tatsächlich, mit vielen Höhen und Tiefen, so wie mein Leben.
Musikalisch, kulinarisch, emotional, es ist für alle was dabei.
Ja, und wir sind auch in unsere musikalischen Deep, ins musikalische Deep Web unseres Hirns abgetaucht und mussten uns für einen Song, den wir für immer hören, entscheiden. Und welchen Song ich mir da ausgesucht habe, das hört ihr ganz am Ende der Folge. Auf jeden Fall ein sehr guter Song. Es waren nur gute Songs dabei, muss ich sagen. Und genau, ja.
Musik ist genauso wichtig wie gute Küche, finde ich.
Ja, safe.
Ich brauche immer gute Mucke zum Kochen.
Ich habe jetzt tatsächlich auch mega lange, wie ihr alle wisst, ich bin umgezogen und so. Und ich habe jetzt tatsächlich auch mir so eine Bluetooth-Box neu gekauft im Urlaub, die eigentlich geiler ist als so eine fette Anlage. Ich habe auch noch so eine fette Anlage im Keller stehen, aber irgendwie dachte ich mir dann so, boah, die aufzubauen ist irgendwie voll belastend, es nimmt so viel Platz weg. Deshalb habe ich jetzt einfach diese Bluetooth-Box in der Küche übrigens an die Decke gehängt und die beschallt mich jetzt 1A. Also ich würde nie wieder eine riesen Anlage wollen.
Aber hast du nur eine? Ja, okay, ich war schon mal bei dir. Du hast nur quasi einen offenen Raum. Also, du hast eine Küche, ja, einen kleinen Durchgang und dann deinen Wohnraum und unten drunter dein Studio. Aber das passt schon mit einer Box, oder? Weil ich schleppe die Box immer mit mir.
Ja, aber im Studio habe ich, natürlich noch große Boxen. Und im Wohnzimmer, wenn ich da Mucke höre, dann höre ich die meistens über den Fernseher. Und in der Küche habe ich jetzt diese Box. Und ich habe jetzt auch angefangen, Podcasts zu hören im Urlaub. Und das ist irgendwie ein bisschen creepy gewesen letztens, weil ich irgendwie aus Versehen auf Play gekommen bin und dann war natürlich jemand in meiner Küche geredet und ich hab's so nicht gecheckt.
Eintrecher!
Aber dann hat sich herausgestellt, es war nur Evelyn Weigert. Shoutout an Evelyn auf jeden Fall. Ist voll weird, ich höre irgendwie diesen Podcast Hoppe Hoppe Scheitern, der darum geht, über Eltern und ihre Kinder und Erfahrungen mit den Kindern, obwohl ich halt kein Kind habe. Aber irgendwie, ich feiere Evelyn. Und ich höre tatsächlich auch aufgrund meiner Freundin, die ja dann super Fan ist, auch den anderen Podcast. Heinlein und Weigert, glaube ich. Und ja, es ist irgendwie weird. Irgendwie kann ich davor gut zuhören. Vielleicht auch, weil es so weit weg ist von mir oder weil ich halt denke, ich habe ein Kind wegen Luigi. Könnte auch sein.
Ja, ja, Hunde sind wie Kinder. Es geht mir ganz genauso.
Safe, ich habe gehört, du kochst nicht, aber du bereitest richtig Essen zu für deinen Hund. Ich habe mich richtig wie ein schlechter Hundepapa vorhin gefühlt, wo du das erzählt hast.
Ja, ach komm. Ja, ich nehme, wie soll ich das formulieren? Ich wende genauso viel Zeit für die Zubereitung des Essens meines Hundes auf, wie für mein eigenes Essen.
Das ist krass. Das ist echt krass.
Ja, das kann man auch nur machen, wenn man den Hund als einziges Kind hat.
Ja, ich habe auch nur eins und mich selber. Ja, aber ich glaube, da wirst du bei unserem Gast Matthias Gfröhrer Sorry, der Name löst in meinem Kopf eine linguistische Blockade aus. Ich weiß nicht warum.
Aber und das bei dir als Rapper, ja, das kannst du besser. Sag's nochmal.
Matthias Quörer wird sich bestimmt sehr mit dieser Einstellung anfreunden können, weil auf seinem Gut passiert ja auch sehr viel, was Tierwohl und Nachhaltigkeit angeht. Und ich bin gespannt, was er seinem Hund serviert.
Ja, und definitiv müssen wir die Gutsküche Wulksfelde in Tankstedt in der Nähe von Hamburg auch besuchen. Und weshalb das so ist, hört ihr jetzt in den nächsten anderthalb Stunden. Enjoy.
Von The Man Himself. Herzlich willkommen, Matthias Quörer. Stop and listen. Heute hier bei Foodie und Brudi bin ich, Curly und Britt. Und unser heutiger Gast, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Matthias Quörer.
Absolut richtig. Puh, als hättest du schon mal gemacht.
Schon mal ein bisschen, habe ich auch. Vorhin auf dem Klo vorm Spiegel. Ey, wir dachten, wir starten heute mal mit der Premiere. Du hattest die Idee, gleich mal deine mitgebrachte Geschenkkiste hier aufzumachen. Und ich dachte mir, ey, we go with the flow, lass einfach mal machen.
Absolut,
oder?
Absolut.
Geiles Opening.
Ich würd sagen, ich habe nur Gutes mitgebracht. Das wirst du gleich sehen, weil ich mache mit meinen Jungs mittlerweile da im Laden so ein paar schöne Sachen. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen geguckt hast, was du überhaupt für einen Vogel vor dir sitzen hast.
Ja,
wir machen nur gute Sachen. Ja, wir machen hier die echten guten Sachen.
Aus der Gutsküche kommen die guten Sachen anstatt.
Zum Beispiel gute Bolognese aus wirklich glücklichen Tieren.
Oha.
Also sie waren zum Schluss nicht mehr ganz so glücklich, aber der Weg dahin war gut.
Geiles Glas.
Dann
krasses
gibt
Glas,
es Alter. Jetzt zur Spargelzeit eine kleine Hollandaise für euch. Dann gibt es was zum Schnabulieren, sprich sowas wie Feigen-Chutney. Dann kommen jetzt die ganz einfachen Dinge, die Tranquilizer sozusagen. Wir haben in Deutschland ein Renommee und zwar in dem Falle muss der Text nachher mal vorgelesen werden, der hinten draufsteht. Ja. Das ist Eierlikör. Dann habe ich Omas Rezept vom Rumtopf mal neu gebastelt.
Oha.
Und dann was für Kenner und Könner. Ein wirklich guter Gin.
Kenner und Könner.
Krass, oha, hier wird auf jeden Fall schon mal aufgefahren, hier bei uns auf dem Tisch. Was mir direkt ins Auge fällt, dieses Riesenglas Bolognese, das ist ja echt geil. 650 Milliliter, hier werden also keine halben Sachen gemacht.
Das zwei ich Portionen,
sehr
ne?
Gut. Ja,
so Pavarotti-Style, weißt du?
Ja, voll. Trüffel
Bolognese. 2 Kilo Spaghetti und ein bisschen Bolognese reinmachen.
Wow, auch voll, ich finde das Design ziemlich nice von dem Etikett.
Naja, wir haben das Glück, dass wir nicht so dick und so dick auftragen müssen und so hoch stapeln müssen, weil das Thema gut finde ich per se angenehm, weil ich glaube, wir haben echt Zeit und Lust auf gute Nachrichten, auf spannende Dinge, die einfach wirklich in sich positiv aufgeladen sind. Weil ich glaube, jeder hat mit seinem Live-Ticker genug zu tun, was da so viel shitty auf einen einprasselt jeden Tag. Und deswegen versuchen wir nur gute Sachen zu machen. Deswegen heißt das Thema gut. Und wir dürfen auch zweimal gut nutzen, weil wir einen gut sind. Also wir sind ein Hamburger Staatsgut auf Land Schleswig-Holstein und das schon seit über 120 Jahren. Und deswegen dürfen wir gut darauf schreiben.
Nice. Was ist denn ein Staatsgut für alle?
Oh ja, es ist so, ist so ähnlich, wie es hier in Berlin auch war. Es sind halt die hohen Herren, die außerhalb der Stadt gewohnt haben, die dann teilweise rausgezogen sind in ihre Sommerresidenzen, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Prenzlau. Aber auch, es ist ja auch hier nochmal in den Vororten so, wenn man Richtung rausfährt. Sag mir mal die Museumsecke vor Berlin. Stichwort für euch.
Spandau unten, meinst du? Oder meinst
nee,
du?
Noch schöner.
Weiß ich nicht.
War mal Potsdam. Eine eigene Stadt? Potsdam, genau.
Potsdam, ach so.
Ja, genau. Also kann man so etwa so sehen von der Entfernung wie Potsdam zu Berlin. Also es ist so ein bisschen die Hamburger Alstertal-Region, ist so der Speckgürtel um Hamburg da.
Ja.
Wohnt zwar noch Geld, aber auch über Generationen. Also es sind einfach Grundstücke, die toll und groß angelegt sind um die Alster rum, an dem Alsterlauf. Und da passiert einiges, was natürlich das Kapital angeht, aber andererseits sind es auch einfach dankbare Leute, wenn es wirklich gut ist. Und so ist dieses Staatsgut da 100 Jahre überlebt. Man darf aber nicht vergessen, das ist genauso verfallen gewesen wie alle anderen Dinge auch. Und dann gab es halt so ein paar verrückte Bombenleger von der Hafenstraße, die raus sind aufs Land, weil sie das in kapitalistische Pack in der Stadt nicht mehr ausgehalten haben.
Ja.
Das waren 7 Verrückte zu der Zeit, wovon jetzt im Moment noch ein Geschäftsführer anwesend ist. Die anderen haben andere Firmen gegründet oder sind aber auch, einer ist schon verstorben. Und die haben dieses Bio-Staatsgut besetzt.
Ach krass.
Und haben gesagt, hier sind baufällige Bauten und wir wollen da was draus machen. Wir wollen hier einen dynamischen Biolandbetrieb aufziehen und waren am Anfang, ja, große Schlagzeile in der Bild-Zeitung war, der Aufmacher war, die Hafenstraße zieht um oder die Hausbesetzer, ne, kommen jetzt. Das war ein großes Aufrauen in dieser reichen Gegend und das kann ja nicht sein. Da müssen wir erstmal alles prüfen und so weiter. Aber die haben einen guten Wurf gemacht und haben sehr, sehr gut gearbeitet, muss ich sagen. Und diese Landwirte haben dort vor 35 Jahren Pioniersarbeit geleistet. Also da war ich noch klein. Und bin an Reformhäusern und ich ein Ding oral schnell vorbeigepest, weil es roch komisch. Es war irgendwie immer so ein bisschen eine kratzige Atmosphäre. Ne?
Ja, ja, ja.
Die Leute waren per se hässlich angezogen.
Ja.
Und es gab für den Kleinen, wenn er mal artig war, irgendwie einen Sesamcracker. Ich meine, da fährt man ja nicht gerade zum Mond mit. Ne? Das ist ja nicht so eine Sache, wo man sagt, da geht's jetzt ab, sondern da wollte man rein. Ahornsirup und schnell wieder raus. So, ja. Und das hat sich ja extrem gewandelt und ich bin fast 15, 16 Jahre nicht mehr in Deutschland gewesen in der Zeit, als sich das sehr stark entwickelt hat in Buxfelde und wusste auch nicht, wo es mich hin verschlägt, weil ich eigentlich durch Kollegen und viel Netzwerk und immer wieder mit tollen Personen zusammenarbeiten eigentlich in der ganzen Welt rumgekommen bin und da hätte mir niemand sagen dürfen, dass ich zurück, 3 Kilometer weg vom Geburtsort irgendwie dann ein Bio-Lokal mache. Ja. Da hätte ich gesagt, ja klar, rauch mal weiter, aber ohne mich. Das wäre nichts geworden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, umso länger man halt eine Distanz aufgebaut hat zur Heimat, umso mehr zieht es einen halt auch zurück. Also es ist so ein bisschen Jojo-Effekt. Und so bin ich dann 25 Jahre später in Buxfelde auf dem Hamburger Staatsgut, auf dem Grund Schleswig-Holstein.
Was?
In einem Biolandbetrieb, der aus diesen 6 früheren Mitarbeitern jetzt 420 Mitarbeiter hat.
Wow. Krass. 420.
Mhm. Boah, echt, das ist ja überkrass.
Ist eine kleine Stadt geworden, ja.
Ja, also kommen so mehr oder weniger autark versorgt.
Ja,
also
ich weiß nicht, ob ihr in der Gegend so ein bisschen für euch unterwegs seid, aber zum Beispiel eine lange Zeit ging es mal auch um die Münchner Vororte, diese Hermannschen Dörfer, wo der alte Schweißfurt sich selbstständig gemacht hat, nachdem er Hertha sozusagen den Rücken gedreht hat und gesagt hat, so vom Saulus zum Paulus sozusagen, von der Mega-Mast- und Schlachtbetrieb Hertha, dann gesagt hat, so jetzt befreie ich mal wieder den Gedanken vom alten Angler-Sattelschwein und mach was ganz Ländisches und ganz Bodenständiges. Und das war ja zu der Zeit, wann war das, Mitte 90er, wo es so, da dachte man, was für ein verrückter Vogel. Schlapphut, Kragen hoch, Krückstock. Das war so ein bisschen so die Ausleitung aus diesem Massentierwahnsinn irgendwo. Und ja, zu der Zeit ging es mit Buxfelde auch bergauf und das war hochspannend, weil ich zu der Zeit noch gar nicht drauf war, zu wissen, was man da wirklich hat. Also es ging eigentlich immer noch ein Stück weiter. Also ich habe lange, lange Jahre in der Sternegastronomie gearbeitet und habe gemerkt, dass gut nicht gut genug ist, sondern dass man wissen muss, wer es macht, warum er es macht, wie er es erntet, wie er es bringt, wie er es schlachtet und so weiter und so weiter. Also dieses Thema Top-Gastronomie ist ja für uns immer gewesen, ganz oben auf und dann nochmal eine Schippe drauflegen, weil man eine Geschichte dazu erzählen kann.
Ja.
Eigentlich das jetzige Biodynamische war damals, als ich das noch gelebt und gekocht habe, die Spitzengastronomie. Da kam kein Lieferant einfach mal so und meinte, hier günstig, schnell, billig, nimmer. Sondern da muss man immer wissen, wo was los ist. Es war immer Druck.
Ja,
genau.
Aus dem Wasser,
genau, genau.
Sandsturm.
Oder selbst gesammelt oder wie auch immer. Ne?
Ja.
So. Und das lässt mein Herz natürlich auch immer noch höher schlagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch nach Berlin komme. Und dann sind natürlich viele, viele Erinnerungen hier, die ich habe lange hier gekocht und auch gut gekocht auf ganz tollem Niveau. Zu der Zeit noch in einem der schrägsten Läden so von Berlin bei Michael Hoffmann im Magot. War halt einfach revolutionär, weil wir einfach gemacht haben, was wir wollten. Egal, ob Karl-Heinz Hauser im Adlon sich auf den Kopf stellte oder nicht. Wir haben halt einfach weitergekocht. So.
Was habt ihr denn für crazy Sachen gemacht?
Naja, das Magot stand schon immer für sehr, sehr eigenen Stil. Also Michael Hoffmann hat halt immer ein sehr, sehr produktverliebtes und sehr extremes Konzept gehabt. Aber ich würde sagen, extrem old-fashioned. So, ja? Also wir haben da gut und gerne 16 oder 18 Stunden gearbeitet, weil wir einfach unfassbar angesteckt waren. Wir haben halt immer gebrannt, wenn wir da drin waren. Und haben halt von morgens um, naja, was war dann ein normaler Arbeitstag, war von 7.30 Uhr aufschließen bis 2.30 Uhr am Döner nochmal einen Jägermeister kippen mit den Jungs. So, das war so der Tag und wir waren jung, wir wollten das und wir fanden das großartig. Aber es war auch zu der Zeit noch unfassbar hip mit 1:1 der großen Riege von Witzigmann Jüngern sozusagen zu arbeiten. Ja, der hatte halt ein tolles Renommee und er hat eine unfassbare Art, mit Produkten umzugehen und war natürlich auch in Berlin einer der ersten, der ein komplett vegetarisches Restaurant gemacht hat mit seiner Karte. Das war schon Brett für die Hauptstadt. Ja, also es war eigentlich gar nicht en vogue, dass man sagt, man geht einen Stern essen oder zwei oder drei und bezahlt dann für Gemüse. Das ist ja, war ja per se für den Deutschen gar nicht vernetzt. Ja, ja. Man konnte ja eigentlich nur die schwarze Amex hinlegen, wenn es Breskeflügel oder Trüffel oder Steinbutt gab. Ansonsten war es ja irgendwie nicht in. Mhm. So, ja. Dass man aber vielleicht für ein gewisses Pfand auch einfach Spitzenkraft und Handwerk und Liebe bezahlt, das war da noch nicht so ganz drin in dem Renommee. Ne? Und das war abenteuerlich. Da haben wir viele, viele Dinge ausprobieren dürfen, die es vielleicht so in Berlin noch nicht gab. Und es hat mich sehr geprägt.
Wann war das?
Das war 2001 bis 2003 Ende.
Und was hat dich dann in die große, weite Welt getrieben?
Naja gut, man hat eine Zeit lang viel, viel, viel vor Augen und Berlin ist dann auch eine Stadt, die ja nicht so einfach loslässt. Aber zu der Zeit, als ich bin ich noch im Prenzlberg rumgeradelt und habe im Prenzlauer Berg gewohnt. Und das war auch eine traumhafte Zeit, weil man war wirklich noch sehr, sehr frei, nicht nur im Kopf, sondern auch im Tun und Handeln. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ich war immer so ein bisschen interessiert nach einem gewissen Aufladen von Themen, dass man sich dann gerade beim Kochen weiter bewegt. Und die weitere Bewegung war einfach klar zur Authentizität. Also es ging mir nie darum, jetzt zwingend einen Sternepalast nach dem anderen aufzureißen und zu sagen, ich war da und ich habe jetzt ein Adressat und ich habe ein Renommee, sondern es ging mir eher darum, dass, bist du so ergriffen?
Ja.
Das ist total angenehm. Das ist total schön. Weißt du, ich rede und er fängt an zu weinen. Das ist total angenehm. Und dabei hat er die Sonne von hinten über seinen Rücken laufend. Die Wolken ziehen hier gerade auf. Das ist total schön.
Matthias, du kannst dich vonschreiben. Das hat er vorher noch nie gemacht.
Unglaublich. Du brauchst gleich erstmal einen Gin Tonic, sehe ich mal.
Ja, safe. Auf
jeden Machen wir gleich, ne?
Perfekt überleitet.
Nicht, dass es hier von so einer ersten Minute an so romantisch wird, hier die Leute. Das ist nachher wie so ein Badewannen-Podcast, weißt du, wo die Leute im Vollbad dabei einpennen. Ja? Und nachher wundern sich, warum wieder Tierstimmen irgendwo zu hören sind.
Ja, aber wir haben hier für alle Zuhörer gerade ein Tablett mit Gläsern und Tonic Water bekommen und wer jetzt gut in Mathe ist, kann sich ausrechnen, was das heißt. Es gibt Gin Tonic.
Endlich mal einen ordentlichen Gin. Und zwar, wenn du lesen kannst, was steht draus?
Kann ist ein ich guter, lesen. Ne? Norddeutscher London Dry Gin. Gut, ist ein guter, ja. Stimmt, ja. Steht ja drauf. Mit spannenden Botanicals in einer holzbefeuerten kupfernen Brennblase destilliert, erhält er seine Aromenvielfalt und komplexe Komposition in liebevoller Handarbeit.
Das ist wirklich so.
Jetzt werde ich mit Eiswürfeln abgestoßen.
Vielleicht fängst du an zu heulen. bin mal gespannt.
Wir sind nur nicht alleine.
Wie frankophil oder wie gourmet ihr sozusagen unterwegs seid.
Wir können auch Jean Tonnich sagen.
Jean Tonnich, ja. Nee, aber vielleicht kriegt ihr das raus, was für ein Wildkraut da sozusagen extrem heraussticht.
Ja, wenn du frankophil sagst, sag ich mal Estragon.
Oh.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Können wir das rausschneiden?
Ich habe noch nichts gesagt.
Bitte, können wir das rausschneiden?
Oh, sorry.
Ja, dann machen wir es nochmal einfacher. So, dann probiert oder riecht erstmal so. Also
auf dem Boden vom Glas ist ein S.
Wir haben noch nichts getrunken. Ja? Nicht wie in anderen Folgen.
Finde den Fehler.
Dafür bist du ja hier.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ich weiß es noch nicht.
Okay, ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein Heilkraut, es ist kein klassisches Küchenkraut, sondern es ist eine Teepflanze.
Marihuana.
Oh, now we talking. Danke. Bitteschön. Aber wenn ihr probiert, probieren wir sonst pur einmal. Nur so ein Schlückchen, dann kriegt ihr vielleicht eher das raus.
Ein bisschen was Anisiges.
Mhm. Könnte man denken.
Mhm. Anis steckt also in die Richtung tatsächlich auch.
Was ist noch? Lakritz? Süßholz?
So. Spannend.
Was gibt es denn noch? Anis?
Okay, ich löse es auf. Es ist Zitronenverbene.
Das Weiße aus der Zitrone ist es, oder?
Nee, das ist Zitronenverben. Also Verwende als Eisenkrauttee, kennt ihr?
Ja.
Ja.
Und das in dem Fall ist es Zitronenverwend. Ist in meinen Augen noch ein bisschen feineres Zitronenaroma als Zitrone an sich, oder aber Zitronengras kennt man auch. Nur das wird leider so gerne so ein bisschen seifig, ne? Das ist immer so rucki-zucki Parfüm-ähnlich und das finde ich zum Trinken zu aggressiv eigentlich.
Cheers.
Ja, oder?
Cheers, vielen Dank.
Ja. Sehr gerne. Zum Wohl. Danke, dass ich da sein darf.
Für unsere nicht kräuteraffine Nase.
Das kann passieren.
Boah, ja, voll geil. Schmeckt auf jeden Fall gut. Das kann ich schon mal sagen.
Die Hürde ist schon mal genommen, sehr gut.
Den Zitronenverben habe ich auch zu Hause, um Tee zu machen. Also getrocknet.
Mhm. Und wenn man die jetzt frisch nimmt, dann wird das so.
Mega.
Norddeutscher, mein erster norddeutscher Gin auf jeden Fall.
Mhm. London Dry bezieht sich ja auch zum Glück auf die Qualitätsstruktur und nicht auf London, ne? Sondern es ist ja eigentlich aus der Zeit gemacht, wo es noch Königsklasse war, nur aus Destillaten sozusagen zu brennen. Und das ist die Königsklasse vom Gin. Weil Gin an sich ist ja eigentlich ein sehr einfaches Getränk. Und wenn man einen London Dry macht, dann hat man halt auch die Auflage noch. Gibt es ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man einhalten muss. Und das macht es halt etwas feiner. Das ist dann ähnlich wie der 3 bis 5-mal gebrannte Wodka oder ähnliches. Ne?
Ja, eine kleine Gin-Einführung.
Höchste Qualitätsstufe.
Ja. London aus Dry. Leidenschaft, genau.
Und das brennt ja auch auf dem Gut bei euch.
Wir brennen das im Moment mit dem lieben Fabian zusammen in der Feingeisterei in Gut Bastrost. Auch ein Gut, aber es ist ein Stück weiter weg, weil ich noch dabei bin, eine Brennerei zu planen.
Yes. Hm. Hier schon
Ja, das ist so der Ausstieg dann aus der Gastronomie, wenn ich dann irgendwann mehr an meiner Brennblase sitze und über die Welt soniere und den Putin einen armen Mann sein lasse.
Ja. Aber ist es so, dass man auch unter diesen Güter. Unter den Gütern sozusagen auch so connected ist, so im Umland? Oder gibt es da so eine Verbindung, die man da irgendwie automatisch hat? Oder ist es Zufall, dass du jetzt mit deinem Kollegen hier auf dem anderen Gut das Bremsch?
Nee, das ist kein Zufall. Ich kenne den jetzt schon sehr lange und habe normalerweise Destillate von dem bezogen fürs Restaurant, weil die einfach ein sehr, sehr hochwertiges Produkt machen. Die haben, ich würde jetzt mal schätzen, ich müsste genau nachgucken, aber ich glaube 18 oder 20 Brände. Und es ist sehr selten, auf dem Niveau jemanden zu finden, mit dem man eine Schnittmenge hat, mit dem ich unterhalten kann und der auch so ein bisschen tüftelt und auch offen ist für Neues. Also es ging mir ja darum, dass ich mit dieser Linie nicht sage, ach ja, jetzt jeder dritte Koch hat einen Gin, jetzt muss ich auch einen haben. Das soll ja keine Gürtelschnalle werden, sondern es ist ja irgendwo ein Stück weit auch ein Produkt, was einen transportiert und wo man sich mit drüber besprechen kann. Und ich finde es wichtig, dass es dann mindestens gut ist, wenn ich es schon draufschreibe. Also ja, ich meine jetzt nicht extraordinär. Ich glaube, Superlative haben wir genug in diesem Land. Sondern das, worum wir uns so ein bisschen bemühen, Tag ein, Tag aus mit dem Konzept, mit unseren Mitarbeitern, mit dem Team, dass es per se 355 Tage im Jahr gut ist. Das ist nämlich in meinen Augen eine viel höhere Liga, als wenn man einen Monat im Jahr super geil ist.
Ja.
Ne? Also die Konstanz ist für mich unglaublich wichtig geworden und ich spüre das auch immer wieder, dass den Gästen es natürlich grundsätzlich gut bei uns gefällt, weil es einfach eine Sache ist, die rund läuft. So. Das ist vielleicht nicht immer gerade der höchste Anspruch und nicht das highest Level, aber nun bin ich auch schon über 24 Jahre in der Gastronomie und habe schon einige Höhen und Tiefen von ganz, ganz Großartigen erlebt, von den Superstars schlechthin. Und muss selber sagen, dass ich so ein bisschen Respekt davor habe. Also natürlich bin ich auch ein ehrgeiziger Typ und wünsche mir immer leidenschaftlich dazustehen und Form und Farbe und allem. Und am liebsten noch nebenbei noch den Südamerika-Trip, während man dann noch im Restaurant steht und alles zusammen auf einmal in einer Karte in einem Monat so, ja. Das wäre ja immer großartig, das leben zu können, aber die Realität ist ja doch irgendwie sehr viel Bohai und ein tiefer Fall. Und ja, ich habe viel Respekt vor diesem wunderschönen Leben, was doch auch so schnell zu Ende sein kann. Und ja. Wir engagieren uns auch für ein Konzept ganz in unserer Nähe, 4,5 Kilometer weg von uns. Das ist ein Projekt, wo ich dieses Kochen mit Freunden initiiert habe, vor Jahren schon. Also ist jetzt das 12. Jahr, wo wir das machen. Und da kommen Gastköche aus der ganzen Welt. Und kochen pro bono mit uns zusammen einen Abend für 150 Gäste und lassen es sich einfach gut gehen und machen ein Gericht und das Ganze, was da zusammenläuft, spenden wir für Hände für Kinder. Und es ist eine Einrichtung, die dazu beiträgt, in Deutschland überhaupt mal ein Haus zu konzipieren, was die Spinneglied zwischen einer Hospizsituation und einem Kinderkrankenhaus darstellt. Mhm. Weil es gibt unglaublich große Grauzonen dazwischen. Wenn man nicht akut ins Krankenhaus muss und aber auch nicht zum Sterben verurteilt ist, was passiert dazwischen? Ja. Und ist im Moment noch ein Pilotprojekt in Deutschland. Ich hoffe, dass da viele, viele Konzepte nachwachsen. Es sind meistens Familien mit unfassbar tollen Kindern, Eltern, alles gesund. Aha. Bis auf einen Menschen, der da reingeboren ist, der einfach keine Chance hat. Und warum komme ich jetzt dazu mit euch? Das passt zu dem Thema Höhenflug oder Superlative. Ich gehe da ein, zwei Mal im Jahr hin und dann bin ich am Boden der Tatsachen, dass es mir und meiner Familie gut geht und dass es den Mitarbeitern gut geht. Egal, welches Konzept wir fahren und egal, was wir gerade rausholen wollen, dass es einfach schon super genug ist, ja. Dass man vielleicht sich auch mal bremst und mal überlegt, muss man das alles in einem Teil seines Lebens erleben oder kann man da auch mal innehalten, damit soweit glücklich sein, ne? Und das ist schon viel. Viel passiert in der Gastronomie, rauf und runter. Es gibt die tollsten Gerichte, es gibt die tollsten Modeerscheinungen, die tollsten Städte. Aber ich habe gelernt, und das ist auch Teil meiner Philosophie und auch Teil unseres Ladens, unserer ganzen Sache, dass dort, wo Menschen, die sich verstehen, zusammenkommen und die ein Verständnis für das haben, was man tut, dass da relativ viel Gefühl und Geschmack zusammenkommt. Und das macht mich über den Tag eigentlich eher glücklich. Und das macht dieses Gut aus. Das macht in sich so eine gewisse Ruhe aus, dass man eben vielleicht auch, wenn der Tag mal scheiße war, dass er trotzdem irgendwie gelebt und Bestand hat. So, ja. Und nicht zwingend man noch abends in den Club muss und sich zudröhnen und sagen, ja. Morgen 10-mal schneller, 10-mal höher. Nee, morgen ja. Ist der gleiche Tag, nur mit einer neuen Chance. So, ne? Mhm. Das ist halt so.
Hast du auf deinen Reisen irgendwas Spezielles erlebt oder hattest du ein einschlägiges Erlebnis generell, was dich so viel Demut gelehrt hat und dann auch dieses Projekt in Angriff hat nehmen lassen?
Also klar, die Reisen als Koch sind nicht so schillernd wie Schiffsreisen für Senioren. Ja, es ist eher so, dass man an irgendwelchen wildfremden Bahnhöfen mit völlig verschiedenen Leuten ist und ja, wenig Gepäck dabei hat, weil man braucht eigentlich nur Kochwäsche und Messer und ansonsten ist scheißegal. Wir sind auch in Kochhosen auf Partys gegangen, weil es war in zu der Zeit. Also man musste nicht so mit so schwerem Gepäck reisen. Aber was mich gelehrt hat, ist nach wie vor immer die Situation, dass man, wenn man sich Mühe gegeben hat und wenn man vielleicht auch nicht ganz so laut war und nicht ganz so extrem war, wie manche das immer so erwarten. Ja? Köche sollten ja immer betrunken. Köche sind immer druff und immer laut und immer aggressiv. Und eigentlich sind es so die sibirischen Tiger hinter Gittern in irgendeiner Ecke im Aquarium. Das sind Köche so, ja. Aber es stimmt gar nicht. Das sind eigentlich immer sehr, sehr natürlich frankophile Menschen, aber frankophil bezieht sich dann auch irgendwo auf Menschlichkeit und auf Umgang. Und ich habe zum Glück, toi toi toi, da muss ich echt mal sagen, ich bin eigentlich immer an die Richtigen geraten und habe, was vielleicht mich unterscheidet zu vielen anderen Kollegen, ich habe jetzt in dieser Zeit von diesen knappen 24 Jahren eigentlich zu jedem, mit dem ich gearbeitet habe, noch Kontakt.
Ah, oh, krass.
Und das ist schon ein Brett. Weil man mag zum Beispiel solche Social-Media-Situationen wie Facebook und ich es verteufeln. Und vielleicht sagen die neuesten Yuppies auch schon irgendwie, das ist ja old-fashioned. Okay. Wer ist denn noch bei Facebook? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in Zeiten, wo Facebook erfunden wurde, habe ich es sporadisch nutzen können zu der Zeit. Und hat man auch Daten bezahlt, da hat man auch Telefonkarten gerubbelt in der Telefonzelle. Ja. Da war noch richtig Druck drauf und da musste man sich das leisten können. Aber es war eine Chance, innerhalb einer kürzeren Zeit mit einer Crew, die auf der ganzen Welt in den Tophäusern hin und her springt und sagt, du sag mal, brauchst du meine neue Nummer? Ich bin jetzt in Sydney. Und einen Monat später so, ach nee, Kuala Lumpur, ich habe ihn umgezogen. So, da brauchte man das. Und da war das, also ich habe das immer als positiven Druck empfunden. Ist vielleicht auch so eine Sache, die den Mensch an sich mal abholen kann bei dem Thema Social Media. Ich meine, ihr seid ja auch zwei Social Media-affine Menschen. Aber man muss es ja nicht per se. Man darf nur sagen, man kann es. Ja. Wie viele Menschen müssen das? Ich konnte das. Ich habe mich gefreut, wenn ich mal frei hatte, mich an den Rechner zu setzen, mit Leuten in kürzester Steno in diesen Sprechblasen zu schreiben, die ich sonst niemals hätte wiedergesehen. Weil ja, ich zum voll. Beispiel in dem Falle in dem Moment in New York oder in Monaco oder in Barcelona oder sonst wo war und die waren am anderen Teil der Erde und haben gesagt, du, ich gehe gleich ins Bett, aber sag mal, was ist los? Mhm. Oder schick mal ein Foto, wir sind demnächst in Berlin, dann sehen wir uns. Ja. Hätte ich nie die Information bekommen. Also was das angeht, ist es ein Segen gewesen. Man muss vielleicht sich selber ab und zu nochmal auch den Kastenmaus machen. Das stimmt schon.
Aber ich meine, wir sind ja alle keine Digital Natives. Ich erinnere mich, als ich Au-pair in Paris war, da bin ich ins Internet-Café gegangen, um eine E-Mail zu schreiben. Das kann sich heute ja auch niemand
vorstellen. Ja, Internet-Café, das war doch der Hype, oder? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich mit Jungs am freien Tag getroffen, um Command & Conquer im Netzwerk zu spielen. Ja. Da haben wir uns furchtbar, also wir haben furchtbar schwer dieses Internetcafé kistenweise Bier im Rucksack reingeschleppt und haben teilweise einen ganzen Samstag, Sonntag im Netzwerk verhangen. Wir
sind damals auch mit unseren Rechnern im Zug irgendwie ins nächste Dorf gefahren und mit so einem riesigen Rechner dabei. Was ist für euch los? Ja, das war da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in Kauf genommen. Das hat es aber auch so ein bisschen besonderer gemacht noch so, weil es hat so irgendwie was Spezielles. Also wie du meintest, man muss noch so Daten freigeben und es war halt irgendwie...
Ja, für unsere jüngeren Hörer ist es vielleicht mal interessant zu mitzuerleben, wie so ein Ablauf dann ist. Man geht in so ein völlig sporadisches, abrissähnliches Gebäude, wo Klappstühle drin sind, Tische mit Rechnern. Und wir reden von Rechnern, wir reden nicht von Smartbooks oder irgendwelchen Laptops, sondern es waren wirklich Kasten, die warm gelaufen sind, die zwischendurch mit Lüfter haben müssten, weil sie sonst einfach ausgefallen sind. Wenn so ein Netzwerkcafé ausgefallen ist, dann war ein Stadtteil lahmgelegt. Ja, also so sah das da aus. Dann gab es an der Kasse vorne, meistens so eine Registrierkasse, ähnlich wie im Schwimmbad, also völlig rudimentär, gab es dann einen Bongdrucker für Internetcodes. Das war ein zwölfstelliger Buchstaben-Zahlencode, den man eintippen musste an seinem Gerät, um freigeschaltet zu werden. Dieser Code war auf Minuten festgelegt, aber genau auf Minute. Ja. Das heißt, man konnte eine halbe Stunde, Stunde, mehrere Stunden kaufen. Und dann gab es, wenn es ganz Glücks war, dann gab es so einen Pepsi-Kühlschrank, wo ein paar Softdrinks drin waren, wo irgendjemand mal schnell losflitzen konnte, sagt, komm, gib mal eine Runde Bier raus. Und dann ging es weiter. Also so sah dann das aus in der Freizeit bei Leuten, die mal am Rechner sitzen wollten. Und wir haben das wirklich regelmäßig so gemacht, dass wir uns dann zu 5, 6 verabredet haben und gesagt haben, okay, wenn wir schnell genug sind, reden wir mal so von 10.30 Uhr morgens, noch schnell ein Brötchen holen und dann sind wir auf einmal und haben das ganze Netzwerkcafé besetzt mit allen Kumpels. Jeder zwei Rechner und dann ging es ab.
Boah, das war noch Zeiten auf jeden Fall.
War nicht schlecht.
Apropos Zeiten. Wir kommen, glaube ich, zu unserer ersten Kategorie.
Der Schnellkochtopf.
Der Schnellkochtopf. Korrekt.
Schnellkochtopf.
Wir haben nämlich 10 Entweder-oder-oder-Fragen für dich vorbereitet.
Nicht schlecht.
Und freuen uns auf deine Antwort natürlich.
Bin gespannt.
Und wie immer, Ladies first.
Hund oder Katze?
Hund.
Dosenfutter oder Barfen?
Barfen.
Rolex oder Apple Watch?
Schwere Frage, aber Apple Watch.
Fischbrötchen oder Currywurst?
Currywurst.
Eierlikör oder Gin?
Gin.
Dubai oder Monte Carlo?
Monte Carlo.
Picknick oder Sternenrestaurant?
Es kommt auf die Tagesform an, aber eigentlich lieber Picknick.
Gerne Picknick. Süßer oder scharfer Senf?
Süßer Senf.
New York oder Paris?
New York.
Okay, last but not least, absolute Beginner oder Udo Lindenberg?
Udo Lindenberg.
Nice. Krass, du fandest es tatsächlich in Monte Carlo nicer als in Dubai, woran lag's? Weil ich war vor einem Jahr in Monte Carlo. Also klar, wenn ich da gewesen wäre, wo du gewesen wärst, hätte ich es wahrscheinlich auch gut gefunden. Aber ich fand, es war die hässlichste Platz auf dem Planeten, wo ich je war.
Das mag sein, dass du Monte Carlo nicht gemocht hast, aber ich mag die Umgebung von Monte Carlo lieber.
Ja klar, das war natürlich mega geil.
Ja. Also ich habe in Dubai 3,5 Jahre gelebt und es war für mich zu künstlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist, Dubai, ich weiß nicht, sagt der Film Truman Show dir was?
Ja.
Ja. Es ist die Truman Show. Krass. Und das in echt. Und wir sagen jetzt krass, weil wir die Truman-Show sehen und sagen, hey, Jim Carrey, der Typ, der hat ja auch gar keinen Plan, sitzt in der Blase. Aber das ist genau das Gleiche da. Also die Idee ist, dass Dubai schillernd und farbenfroh und extrem exponentiell lebt und macht und tut für, ich würde sagen, ohne zu lügen, ohne jemanden zu schwarz zu malen, für 10 Tage. Und danach ist Dubai echt anstrengend.
Also du meinst, du bist 10 Tage oder 14 Tage
da? 10 Tage bist du drauf, da ist alles schillernd neu, jedes Gebäude ist mega Lative. Es ist einfach so, dass man denkt, man ist nur in Disneyland, 24 Stunden Disneyland. Aber nach 10 Tagen ist es halt so, da hat man fast jede Attraktion da durchlaufen und dann wird es halt schwierig und dann sieht man auf einmal, dass die Stadtteile, die teilweise nur nach den Einwohnern benannt sind, also sind dann irgendwie French Village oder Greenwich Village oder wie auch immer, die sind halt, da ist nicht ein Haus gebaut, sondern die bauen halt 250 Mal das gleiche Haus.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, das sieht so verrückt aus, ne?
Und jeder Garten hat den gleichen Sprenger und jeder Sprenger sprengt zur gleichen Zeit. Und es ist wirklich, als für einen Europäer, also es war für mich so ein bisschen Schnappatmung, weil ich dachte, es gibt sowas gar nicht. Aber es gibt es, es existiert wirklich.
Da findet man nach 5 Gin Tonic nicht mehr nach Hause.
Echt nicht. Da muss man echt zahlen können. Ansonsten ist man verloren.
Die Vorstellung ist, aber das kann ich mir auch vorstellen, dass halt alles so gleich aussieht und alles so baukastenmäßig da aufgebaut ist irgendwie. Und es halt auch einfach so diese Superlativen da, mit denen man da überflutet wird, ist bestimmt nicht easy zu verarbeiten, wenn man da neu hinkommt.
Naja, es ist natürlich eine Megastadt geworden. In der Zeit, wo ich in Dubai war, war es noch die komplette Goldgräberstimmung so. Da war wirklich Druck. Ja, ich bin da gern hingefahren, habe da das erste Mal im Leben Beratung gemacht für Gastronomie. Also war das erste Mal weg vom Herd sozusagen. Und
was natürlich bestimmt auch coole Erfahrung ist.
War eine super coole Erfahrung. Ich mag das nicht missen. Ich habe in den 3,5 Jahren, wo ich da war, 14 Hotels mit aufgemacht.
Wow.
Krass.
Und das hätte ich in Europa, glaube ich, niemals geschafft. Nur es war in der Zeit ein Druckprinzip, wo man, wenn man sich überlegt, die Hotels in diesen Städten, also ich will gar nicht Dubai so hervorkehren, sondern ich glaube, Singapur macht es ähnlich, Sydney macht es ähnlich, also die Metropolen machen es ähnlich. Nur in Dubai ist es halt so, dass man sagt, Khalas, ja, da wird einfach ein Schreck und ein Scheck unterschrieben. Und dann wird es sofort losgelegt. 24 Stunden später beginnt ein Bau.
Echt?
Weil einfach, der ist, wenn der, ich sag mal, oberste Ruler, in dem Falle beim Bauamt oder wo auch immer, einmal diese Sache unterschreibt, dann kann es sofort losgehen. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, Wartezeiten 3 Monate und dann müssen wir nochmal ans Amt und muss man da noch was freigeben und so weiter. Nein, es wird einmalig geprüft und ich glaube nicht, dass es zu schlecht geprüft wird. Es wird einfach geprüft und dann heißt es, okay, auf geht's. Und dann geht's los. Das Problem ist nur, wie es dann losgeht. Ich meine, wir haben alle die Fußballthematiken im Kopf. Wir sehen alle Katar und ähnliche Dinge. Davon möchte ich mich auch extrem distanzieren. Ich habe natürlich für diese Menschen da gearbeitet und das auch ein Stück weit genossen, aber habe natürlich diesen Stil, den sie entwickelt haben, in meinen Augen einfach ein modernes Ägypten. Ja. Das ist höchst verwerflich. Und ich unterstreiche jedes Profil von jedem Nationalspieler, der sagt, ich gehe da nicht hin, weil die machen unsere Stadien auf niedrigstem Niveau. Ja?
Ja.
Das müsste in meinen Augen die FIFA boykottieren.
Ja.
Aber wir reden gerade von Unterhaltungsindustrie und Fußball und eben nicht von sozialen engagierten Medien, ne? Das ist was anderes. Und anderes Thema, Dubai war ähnlich, solange man das Spiel mitspielt, was da gespielt wird, ist man da sehr, sehr gut aufgehoben. Und sobald das denjenigen nicht mehr passt, die da die Hosen anhaben, ist man innerhalb von 24 Stunden weg vom Fenster.
Echt so, alles innerhalb von 24 Stunden.
Ja, ja. Also man hat wirklich dann, man wird dann in die Personalabteilung gebeten und dann liegen die Flugtickets da.
Echt?
Ja. Und das ist wirklich krass, weil das habe ich da 4-5 Mal erlebt, wirklich auch unter Tränen und mit hochkarätigen, tollen Küchenchefs, wirklichen Personalitäten, die aber dann teilweise an den falschen Veranstaltungen was Falsches gesagt haben oder wie, ja. Und dann hieß es, der passt wohl nicht zu uns. Und dann war er aber auch relativ zügig weg.
Sehr krass.
Aber mit Familie und Grund und Boden und allem und ausgeflogen, ne? Also das ist schon, da wird dann auch die Mark nicht gescheut und dann geht's wirklich ab.
Krass. Ja, ich habe das auch schon mitbekommen, dass da irgendwie ein anderer Wind weht, sag ich mal.
Deswegen ist, man muss wirklich Typ sein, dort Wurzeln zu finden, was im Sandboden, Entschuldigung, sehr schwierig ist. ich glaube, dass Dubai ein schlechtes Vorzeigeprinzip ist für die eigentlich den Nahen Osten sozusagen. Ich habe wunderbare, herzliche Begebenheiten erlebt im Oman. Ich war öfters mal im Umland da von Dubai und habe mir doch die Küche noch ein bisschen näher angeschaut und ich finde diese wie nennt man es? Naja, Levante-Küche sagt man heutzutage modern dazu. Diese marokkanische, diese maurische Küche, würde ich es vielleicht mal lieber nennen. Unglaublich spannend und zeitgemäß und aber auch ein Stück weit sehr angenehm saisonal. Also da kommen wir wieder zu dem, was wir auch in der Gutsküche so machen. Es ist für uns super wichtig, dass man zur Tagesform und Wochen- und Monatszeit die richtigen Sachen isst. Levante-Küche im tiefsten Winter, wenn wir eigentlich von Gänsen und Rotkohl träumen, ist nicht so der Hit. Aber Levante-Küche im Hochsommer, wenn wir mit einem dünnen T-Shirt noch schwitzen, sagen, Alter, noch ein Alster, ich komme nicht mehr klar, dann ist das großartig, wenn man merkt, wie Kräuter, Tees, verschiedene Gewürzzubereitungen, frische Salate, das richtige Süße- und Säureverhältnis auf einmal den Körper temperiert. Das ist großartig. Ich habe auch wochenlang gebraucht, arabischen Kaffee zu verstehen, arabischen Tee zu trinken. Aber wenn man dann auch mal nachts um 10.30 Uhr auf dem Bazar sitzt und einen schwarzen Tee trinkt und dann merkt, wie vitalisierend das ist und dass man die halbe Nacht sich unterhalten kann und essen kann in Ruhe, weil einfach die Kühle dazu kommt und der Tag sich komplett ausruht. Das ist ein völlig anderes Konzept, als wenn wir sagen würden, ich mache jetzt eine Shisha-Bar am Kreuzberger Platz auf.
Ja. Das musste ich noch, hier hatten aber einige die Idee.
Ich kenne die Habibis.
Aber was würdest du zum Beispiel für Curly und mich kochen, wenn wir jetzt in der heißen Nacht bei dir in
ihr zwei heiße Nacht,
Hamburg.
Okay, erzähl mir mehr davon.
Wenn Curly und ich dich besuchen kommen in der heißen Sommernacht, was würdest du uns auf den Tisch zaubern?
Da müsste ich so ein bisschen mehr steckbriefmäßig mal abklären. Also ich habe jetzt vielleicht keine 17 Fragen für euch, aber habt ihr irgendwelche Ausrichtungen?
Also ich bin vegan. Wer muss mehr?
Du bist Veganerin?
Zu sagen.
Ja. Okay. Das ist ja schon aber mal eine vernünftige Ausrichtung sozusagen.
Also ich esse alles.
Du isst alles, okay. Also ein Allesfresser und Veganer, okay. Naja, mehr geht ja nicht, ne? Nein, ich glaube, ich bin sehr hängen geblieben bei der Tapas und spanischen Küche. Das ist für mich so das Schönwetterprinzip von Essen. Wirklich sehr, sehr reife Produkte, sehr, sehr punktgenau verarbeitet im ganz, ganz frischen Thema. Ich habe leider noch nicht die südamerikanische Küche kennengelernt. Also ich finde dieses Konzept aus mediterran und chilenisch oder so ganz spannend. Da kann man auch sehr, sehr, sehr gut in ganz, ganz einfachen Schritten zwischen vegan und zum Beispiel Fisch oder Geflügel oder wie auch immer noch wechseln. Also man kann die Gerichte eigentlich sehr, sehr gut basisch kochen und sagen, das passt für alle. Und dann gibt es halt dazu noch wahlweise das. Was wiederum auch nochmal zurückführt zu dem, was wir jetzt absolut entschieden und auch so durchziehen nach Corona. Als Veränderung für uns im Laden haben, weil wir kochen rein vegetarisch und haben dazu die besten Beilagen der Welt. So, das ist unser Konzept.
Fleisch.
Ja, also wir haben natürlich eigene Rinder, eigene Schweine, eigenes Geflügel auf dem Hof und das nicht zu knapp und auch die Mitarbeiter, die wirklich pflegen und hegen. Und das ist im Bioland-Verfahren, glaube ich, auch was ein Veganer nicht mehr wehtut sozusagen, weil dem Tier wirklich gerecht gehandelt, gehalten wird. dass man in meinen Augen die Massen verändern muss, die wir hier auf dem Planeten bewegen. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast schon ein bisschen die Vorschule durchgedrungen. Es sollte nur irgendwann mal in die Industrie auch durch weiter sickern. Ja. Also die Kinder wissen es mittlerweile, aber der Industrielle sagt, boah, ist ja egal, Hauptsache die Schlachtstraße steht nicht still. Das ist natürlich für mich auch zum Kotzen. Ich bin aber nicht so ein militanter Mensch, dass ich meine Genussidee so unter den Scheffel stelle. Also ich würde es nicht schaffen, vegan zu leben, weil es mir doch zu viele Facetten meiner Profession sozusagen schließt. Das wäre so zu sagen, okay, du komponierst weiter, aber bitte spiel kein Instrument.
Okay.
Das geht. Wenn man ein Genie ist, dann kann man komponieren im stillen Raum. Das wissen wir von Beethoven und Ähnlichem. Man kann das ohne, man kann es schaffen, ja. Aber man muss, glaube ich, auch um gewisse Dinge in der Gastronomie den Gästen nicht vorzuenthalten, den Genuss so. Ich würde sagen, eine Vollwertküche bezieht sich da sehr stark auf uns. So. Ich bin ein großer Freund davon, da alles in Maßen zu machen und die Geflügel-, Fisch- und Fleischsituation absolut zu reglementieren. Und zwar auf das Beste. Und dann kann man gar nicht viel verarbeiten, weil es gibt vom Besten nicht viel. Es gibt vom Besten nur eine gewisse Situation, ein gewisses Moment, eine gewisse Saison, die schafft man. Selbst eine Tomate ist im ganzen Jahr nicht das Beste. Wir haben 3 Monate, wo wir Tomaten verarbeiten. Aber dann sind es Tomaten aus 230 Sorten sortiert. Und das ist halt der Oberhammer. Ja, es sind 2-Demeter-Jungs bei uns in der Nähe, die es machen. Da gehen wir mit der Crew selber hin und pflücken das frisch vom Busch. Und wir kriegen auch immer nur die Parzellen aufgemacht, wo wirklich reife Tomaten sind. Und da geht man total auf den Film, wenn man in ein Treibhaus reinkommt, wo 230 Sorten Tomaten hängen. Krass. Dann kommst du nicht mehr klar raus mit der Birne. Ja.
Jetzt erklärt sich auch die Zahl, die ich auf eurer Webseite gesehen habe. 397 verschiedene Gemüsesorten baut ihr an.
Ja, und das so gerne. Und das bezieht sich aber auf nicht das einen Monat oder so, sondern dass man in einem Jahr mal überschlägt, was haben wir für ein Reichtum. Ja? Also ich bin so gerne zurück in Zentraleuropa, zurück in Norddeutschland eigentlich. Weil wir leben hier wie Prinzesschen auf der Erbse. Das Problem ist nur, dass wir ein hässliches Kleid anhaben. Ja? Also ich finde die ganze Idee toll, aber ich bin ein großer Freund von Euphorie unter Menschen und ich finde es so mega wichtig, dass wir wieder das feiern, was wir leben. Weil es gibt ganz wenig Plätze in der Welt, die so funktionieren wie das, was hier ist. Wir können natürlich sagen, okay, wir sind sozialkritische und politisch denkende und engagierte Menschen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns dadurch unseren kompletten Alltag zersieben. Ja, wir leben hier in einem friedvollen Land mit einer Wirtschaft, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche funktioniert. Und ich habe keine in meiner Nachbarschaft, wo das Kind auf dem Weg zur Schule erschossen wurde. Ich habe keine Nachbarschaft, wo das dritte Auto die Woche geknackt und geklaut wurde. Ich habe keinen in der Nachbarschaft, der sagt, du, ich wollte einkaufen gehen, aber der Supermarkt ist leer. Keinen. Und ich bin auch relativ regelmäßig peinlich berührt, dass ich mit Trinkwasser dusche. Das macht mich fast schon wütend, dass wir das nicht mal ein bisschen höher hängen, dieses Thema. Weil eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mit Brauchwasser dusche. Ich brauche jetzt, wenn ich mich schon abseife, nicht Trinkwasser nehmen. Aber wir leben in diesem Teil des Erdballs, wo wir diesen Standard haben. Und ich finde das wichtig. Ich finde das furchtbar wichtig, dass die Leute sich das verinnerlichen.
Voll.
Ja, absolut.
Weil die Dekadenz ist fast nicht zu überschreiten.
Shoutout an Viva Con Aqua an dieser Stelle auf jeden Fall.
Ja, tolles Konzept.
Voll.
Ja, aber das hat ja auch ganz viel mit Privilegien zu tun, ne? Und auch wieder da kommt das Thema Demut durch, zu sagen, weiß ich überhaupt, mit was ich mich täglich umgebe und was mir das Leben leichter macht und weiß ich es auch zu wertschätzen, was auf meinem Teller liegt, ja? Und wo das herkommt und bin ich mir überhaupt auch bewusst, dass ich Zugang zu all dem Wissen habe, mich darüber zu informieren und dann eben aktiv daran gehe.
Ja, und dass ich mich auch informieren darf. Ich meine, wir sehen, wie viel politische Ungerechtigkeit existiert auf diesem Erdball, weil irgendwie der Mensch, glaube ich, per se irgendwie das dümmste Tier hier ist.
Ja, safe.
Ja, und ich verstehe es nicht so ganz, wieso wir dann immer noch so viel Energie da reinstecken, wie schlecht es uns doch geht. Also ich finde das auch, ich sehe das ganz da klar an dem Punkt, so wie du auch, dass man vielleicht mal aus seiner Komfortzone rauskommt und sagt, oh, jetzt warte ich doch noch mal eine Stunde länger auf meine Amazon-Lieferung, ja. Das kann ja auch teilweise Leute echt aus der Reserve locken, ja. Die sind dann echt scheiß gelaunt.
Ja, man gewöhnt sich halt einfach, aber der Mensch ist halt auch so ein Gewohnheitstier, wo man sich schon echt schnell dran gewöhnt irgendwie. Ich weiß noch genau, vor 4 Jahren gab es noch dieses Amazon Prime Now, in Berlin gab es zumindest, da konnte man so bestellen und es war innerhalb von 2 Stunden da. Was ja echt schon krank ist. Ja, was ist ja echt krank. Schon crazy.
Total.
Die haben so PlayStation gezockt und dann so, boah, uns fehlt ein Controller, ja, lass mal bestellen. Dann war der halt da nach einer Stunde. Das ist ja echt schon krank. Das ist halt echt schon krank. Aber jetzt gibt es ja schon den Next Step, diese Gorillas und Flink-Sache, da ist es ja nach einer Viertelstunde da. Und selbst da ist es dann so nach so einer halben Stunde.
Aber wie geht denn das überhaupt?
Mal kommen. So, und das ist
aus wie vielen Produkten kannst du denn da wählen?
Ja. Krass, der ganze Supermarkt.
Die ja, haben
halt
ehrlich?
Die haben halt in jedem Kiez 1 oder 2 Lager halt, wo die dann nur die Lager haben. Und das Krasse ist, Leute, es hat 400 Meter vor meiner Haustür hat ein Flinklager jetzt aufgemacht. Das ist, ey, das ist schlecht für mich auf jeden Fall. Aber ich meine, wie schnell man da runterstuft, so vor 4 Jahren war noch so, boah, krass, innerhalb 2 Stunden und jetzt ist so, oh ja, innerhalb einer Viertelstunde und dann in 10 Jahren irgendwie so, ja, jetzt innerhalb einer Minute irgendwie so, das ist halt krass, wie schnell man sich dran gewöhnt so.
Aber ich glaube, gerade auch in dem Genussbereich spielt das ja auch eine große Rolle, ne? Wo fängt irgendwie die Demut an, wo, also ne, wenn man dann irgendwie zum Lunch, wie wir letzte Woche, eine Flasche Wein für 500 Euro aufzieht oder dann
die 500
Kaviar,
Euro, die Flasche Wein, also, die Kiste Wein, meinst du?
Nein, die Flasche.
Verrückt.
Oder dann Kaviar im Wert von fast 1000 Euro auf dem Tisch stehen hat. Das sind dann so Sachen, wo man denkt, okay, es ist irgendwie.
Aber den hast du nicht gegessen.
Ich habe den nicht gegessen. Ich auch. Curly hat den gegessen.
Aber Curly hat den genossen, weil er konnte ihn alleine essen. Okay.
Ja, aber einfach so zu gucken, okay, wo fängt jetzt irgendwie dieses Gourmet-Leben an? Wo fängt die Perversion an? Weil ich finde das auch so einen ganz, ganz schmalen Grat zu sagen, das sind keine Lebensmittel, sondern das sind Genussmittel, genau wie tierische Produkte. Ja, sagt ja niemand, dass alle vegan leben müssen, aber dieses, dass man eben wirklich mit seinen Werten das auch vereinbaren kann, Fleisch zu essen. Dafür sollte man wissen, wo es herkommt, wie die Tiere gelebt haben. Und das ist eben nur in ganz kleinen Mengen, wie du schon gesagt hast, möglich. Und das ist auch so, sich das auch bewusst zu machen, zu sagen, okay, krass, wir haben einfach eine Flasche Wein für 500 Euro zu viert getrunken. In was für einer Welt leben wir und wie krass privilegiert sind wir auch, den Moment einfach auch zusammen zu genießen.
War sie es denn wert? Ja.
Ja?
Ja. Aber ganz ehrlich, dann brechen wir es doch mal runter auf ein angenehmes Niveau, damit die Hörer jetzt nicht abspringen und sagen, die dekadenten Schweine hier. Ich meine, ihr habt dann ja nur noch einen Huni pro Kopf ausgegeben. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann für einen Moment, wo man, ich sag mal, bleiben wir mal im frankophilen Thema, wo man, wenn man sich mal eine Stunde was Gutes tut und 100 Euro in einer Zeit der Inflation. Also ich würde das ganz gerne ein bisschen schmälern von dieser Dekadenz, weil ich glaube, jemand anders poliert sein Auto mit extra Hartwachs und haut da 30 Euro drauf oder jemand anders geht zum Fußball oder ins Konzert oder ins Kino. Im Kino mittlerweile, ich bin mit 2 Kindern unterwegs, dann bin ich schlappe 90, 80 Euro los, wo ich sage, okay, das war doch die kleine Popcorn, können wir nochmal nachgucken, was auf der Rechnung steht. Also, das ist schon recht sportlich geworden und ich muss sagen, bei Wein hast du mich. Also dieses hochwertiger Wein, der auf dem Niveau, was Winzer tun, und wir reden jetzt von den jungen Winzern, die jetzt ganz viele alte Güter übernehmen und ganz viele alte Weingüter übernehmen und teilweise ja 300, 400, 600, 700 Jahre alte Traditionen erhalten, die können meinetwegen auch einen Preis bekommen. Und der Preis ist in dem Fall der Kultur, Wertschätzung. Und dann ist in meinen Augen auch mal eine Flasche drin, die vielleicht über die Stränge schlägt.
Aber sowas machen wir auch nicht. Also das machen wir
also
nicht
das war,
Tag.
Nee, weil wir es gerade auch von dem Thema...
heute Morgen, oder?
Weil wir es vom Thema Privilegien hatten und Wertschätzung. Und das ist ja genau das Thema, ne? Sich bewusst zu sein, was es für einen selbst heißt, so ein Produkt genießen zu können, ohne sich jetzt den Moment auch kaputt zu machen mit Overthinking, aber trotzdem irgendwie dieses Bewusstsein zu haben.
Ja. Aber da bist, ich glaube, da ist natürlich Wein ein schlechtes Konzept, weil ich haben nun mittlerweile einen extremen Bezug schon über Jahre immer mit Weinmacherei, Getränke, liebenden, kulturschätzenden Leuten. Und das ist nur ein Völkchen. Die sind so, so gut. Also ich kenne keinen Winzer, der nicht unfassbar gastfreundlich und solidarisch ist, der, krass, ja. Der jeden aufnimmt, der mit verschiedenen Nationen jedes Jahr wieder Erntehelfern und so weiter arbeitet und der auch, glaube ich, unfassbar viel Handwerk in eine Flasche pusht. Ja? Also manchmal reden wir ja von Produkten in diesem Markt, wo man denkt, oh, der Typ, der geht hier lachend ins Bett. Aber ich glaube, die Winzer gehören da nicht zwingend dazu, weil das sind ähnlich wie Landwirte, die haben so viel Einbußen durch die Natur teilweise, dass es ein wirklich hehres Ziel ist, einen tollen Wein zu machen. Und ja, ich würde dieses Thema Dekadenz und Spaltung der Gesellschaft und ähnliches unterstreichen, außerhalb des Weins. Weil ich glaube, ein guter Wein ist eine Mark wert. Und der bringt ja wiederum auch die Menschen zusammen. Also wenn man ein tolles Produkt hat, dann trinkt man das und sagt, aua, wir bleiben doch sitzen.
Und Wein ist ja auch wirklich ein Genuss, so gefühlt. So, also da kann man sich ja freiwillig dann dafür entscheiden, ob man es macht oder nicht. Man verhungert nicht danach, sag ich mal.
Ja, ist vor allem ein perfekter Essensbegleiter, ne?
Apropos Essen.
Ja.
Wo wir hier bei Foodie und Brudi sind.
Ja.
Kommen wir, glaube ich, jetzt zu Kategorie Nummer 2.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Schon wieder.
Das habt ihr aber einstudiert, oder?
Ja,
stundenlang, bevor du gekommen bist.
Das war tatsächlich genau gleich wie bei der Folge davor. Deshalb haben wir es jetzt, können wir es jetzt immer rausschneiden, nein, ich kann immer benutzen. Hey, bei der nächsten Kategorie geht es darum, ich mache meinen Kühlschrank auf und ich finde nur noch erschreckenderweise 3 Sachen darin.
Bei ihm keine Überraschung, muss man sagen.
Es ist Sonntag.
Ein ganz neues Konzept.
Und es gibt nur noch 3 Sachen und wir erhoffen uns jetzt ein köstliches Gericht aus Bio-Mozzarella,
okay.
Naturini und kennst du doch diese Käsestangen, die so Sesam dran haben, oder?
Ja,
aber ich meine die aber aus Laugen, also so Laugengebäckstange. Eigentlich
ja,
so ein
okay.
Snack-Ding.
Ja.
Genau, das war's. Und alle Sachen, die natürlich in der Küche noch zur Verfügung sind: Öl, Pfannen, Salz, Pfeffer, Butter.
Langsam kriege ich Bedenken, was du mit mir vorhast hier. Das ist ja wie Tamagotchi's Castle, oder wie heißt das?
Takeshi's Castle, das war richtig genau. Geil.
War auch eine Zeit übrigens.
Das war krass.
Wo man nachts um 4 noch Takeshi's Castle geguckt hat. Okay, erzähl, was soll ich machen aus dem Popanz?
Ja, was du...
Was du möchtest, das ist
ich soll dir jetzt was Schönes kochen aus Laugenstange und Mozzarella oder wie?
Und Zucchini, Gemüse braucht man ja auch ein bisschen.
Oh Gott, dein Kühlschrank ist zwar echt ein hartes Programm, ne?
Ja, der ist richtig nachlässig, das stimmt.
Ist mehr so ein Gesellenhaushalt in der WG oder wie?
Ja, wir gehen mit meinem Hund, ja.
Okay, aber wir haben alles andere da.
Alles andere ist da.
Puh. Oh Gott. Naja, es ist, eine Zucchini ist ein dankbares Ding für ein Antipasti. Das kann man schnell durch die Pfanne jucken und dann schmeckt die eigentlich schon. Wenn man Zucchini aber vernünftig essen will, dann macht man es so wie die Südfranzosen, dann isst man sie roh. In dem Falle ist Courgette sozusagen das Stichwort, also eine ganz junge Zucchini, die muss so hart sein, die muss so prall sein, dass sie, wenn man sie schneidet, schon zerbarstet. Ja, also eine Zucchini, das kennen wir hier in Deutschland nicht so viel, es sei denn, wir gehen mal wirklich außerhalb zum Landwirt und holen uns sowas. Wenn Zucchinis prall und kraftvoll sind, dann haben die auch so einen milchigen Saft und sind sehr klebrig. Und das Witzige ist, nochmal zu dem Thema Gemüseküche oder Gemüse an sich, was du jetzt mit dem Kühlschrank-Kram jetzt so in mir auslöst. Jedes Gemüse hat seine Brillanz und die bedeutet nicht zwingend kochendes Wasser und reinschmeißen. Na? Also eine Zucchini ist eigentlich erst richtig brillant und das würde ich zum Beispiel damit machen, wenn du sie dünn aufschneidest. Und dann ganz leicht mit ein bisschen Salz, Zucker und Olivenöl marinierst und roh isst. Echt? Wenn du es jetzt ganz, ganz weit vorne nimmst, dann nimmst du noch einen Spritzer Zitronensaft dazu. Aber dann hast du ein ganz knackiges Gemüse, ähnlich dem Spargelprinzip eigentlich. Also was wirklich Saftiges, Frisches. Und das könnte man jetzt, was hattest du noch vor dem ganzen Kram?
Mozzarella. Ja. Diese Knusper, glaube ich.
Ja, also die Stangen, klar, die lassen wir so, wie sie sind. Vielleicht, wenn sie nicht so ranzig schmecken, wie sie sich anhören, dann...
Die sind top,
ja? Sind frisch geholt, sagst du. Frisch zwei Monate im Supermarkt rumgelegen. Okay, alles klar. Dann machen wir die vielleicht noch ein klein bisschen warm oder einmal kurz auf den Toaster oder sowas, weil die, ich sag mal, Gebäck, wenn es leicht warm ist, ist immer ein bisschen angenehmer. Und die Zucchini ist frisch und knackig als Rohkost, also diese Schlaufen, diese saftigen Schlaufen. Und dazu zerrupfen wir diesen Mozzarella damit rein. Mozzarella an sich ist auch immer ein Trugschluss, so einen frischen, milchigen Rahmkäse nochmal zu erwärmen, ist eigentlich der Tod auf Rädern. Ja, also dieses Thema Mozzarella gehört auf die Pizza ist eigentlich eine Schweinerei. Das ist eigentlich, gehört überhaupt nicht auf die Pizza. Auch ein Gouda hat auf der Pizza eigentlich nichts zu verlieren. Aber ich bin großer Feind von erhitzten Käse. Ja, wir haben, ähnlich wie wir eben mit den Winzern gesprochen haben, wir haben bei den Käsereien, bei den Milchmolkereiprodukten, wenn wir sie denn wirklich fundiert unterstützen, sprich Familienbetriebe, die so und so viel Kühe haben, so und so viel Handwerk da reinstecken. Und teilweise für einen Käse, man darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, zwischen 12 und 24 Monaten brauchen, bis er auf der Brillanz seines Daseins ist. Und den dann kleinschreddern auf eine TK-Pizza aus dem Penny-Supermarkt werfen. Da haben wir irgendwo in unserer Denkebene ein hartes Problem. Und das ist auch jemand, mit dem ich mich da nicht so lange mehr unterhalte, weil die sind einfach raus bei mir im Ranking, ja? Weil die haben nicht verstanden, worum es geht. TK-Pizza vom Penny, wenn es denn sein muss, okay, zieh's durch. Aber dann hau nicht die besten Produkte der Welt da oben drauf und brat sie nochmal unter dem Grill, Backautomaten. Ja, es ist fürchterlich. Also guter Käse, in dem Falle sagst du Bio-Mozzarella, ist ja schon mal eine vernünftige Sache. Ist ein handgeschöpfter Milch-Rahmkäse, der nur ganz kurz gestockt ist, also ganz frisch schmeckt. Passt mit der Zucchini super zusammen und dann grillen wir die Sticks dazu und geben dem Ganzen, wenn es sein soll, welche Tageszeit, was meinst du? Abends oder... Bist gerade aufgestanden?
Ja, man hat
stehst im Pyjama neben mir in der Küche, sagst, hey, komm, ja. Die Nacht war lang, mach mal was Schönes. Okay. Dann würde ich die Sticks, die du da hast, vielleicht noch runterschneiden in grobe Scheiben oder Stücke und die ein bisschen mit Olivenöl anbraten und so eine frische Salatchili da reindonnern.
Ich mach das sofort, wenn ich
und dann ist es so ein bisschen wie so ein lauwarmer Panzanella, weißt du, so ein Tomatenbrotsalat. Kann man aber auch super mit Zucchini und Mozzarella machen.
Nichts warm zu machen, da bin ich echt noch nicht drauf gekommen. Voll die Musik. Das ist, glaube ich, echt der Gamechanger, ohne Scheiß. Krass, ja, das hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Cheers, vielen Dank. Cheers. Zum Glück nehmen wir das hier auf. Krass. Ja, aber stimmt tatsächlich, ist das manchmal schon echt weird, was für Käse auf Pizzas gemacht werden oder auch wenn so Homies von mir dann so dann noch so Scheiblettenkäse oder so drauf war, dann ist das schon eine Endstufe auf jeden Fall.
Naja, dann lass es Scheiblette heißen, aber bitte nicht Käse sagen.
Ja.
Ich meine, das ist dann Form, Milch in Farbe und Scheibe, aber ja, nicht Käse.
Genau, ich mag Käse schon auch sehr. Also so am Samstag auf den Markt zu gehen und zum Käsewagen und da Käse rausholen.
Ist doch ein Abenteuer,
immer
oder?
Ein Highlight in der Woche, finde ich so. Ja. Und da finde ich zum Beispiel auch, da gucke ich halt so nie aufs Geld. So, ob der Käse jetzt irgendwie 4,50 oder 5,50 kostet, das irgendwie, weil Käse ist irgendwie so, da schmeckt man auch wirklich, wenn du 2 Euro mehr, oder wenn der irgendwie 36 Monate gereift hat, das schmeckt man halt auch echt den Unterschied.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Krass. Gibt wenig Sachen, wo man das so deutlich rausschmeckt.
Nee, man darf ja auch nicht vergessen, wenn es ein ehrliches Produkt ist, man bezahlt ja nicht zwingend großes Marketing, sondern zum ganz, ganz großen Teil, also ich würde mal schätzen, ein Drittel bei der Käserei, jetzt bezahlt man ja Verluste.
Ja,
krass. Ja, man hat ja einen Leib, der geht auf die Waage, dann hat er seine, wenn es glatt läuft, hat er seine 70 Kilo. Und wenn er auf den Wochenmarkt kommt, dann hat der Leib nur noch 45 Kilo. Ja. Ein Leib, ja. Und dann wird er aufgeschnitten in Ecken und dann nimmt der Kunde im Endeffekt irgendwie seine 100 oder 200 Gramm mit. Aber das ist natürlich dann auch in einer Situation, wo man das partiell mitzahlen muss. Weil wieso wollen wir denn ein Handwerk bestrafen dafür, dass es mehr Zeit, also noch mehr Slow Food ist, als eigentlich Slow Food denkt, ja. Also, dass man das, du hast ja teilweise noch alte Käser, Opas, Omas, die da irgendwo in irgendwelchen Gemäuern stecken, in Pyramiden und so weiter, wo wirklich noch ganz alte Kultur weitergereicht wird. Und diese Menschen verwerfen alles Moderne und setzen sich dafür ein, dass sie sagen, nee, geht noch nicht. Das ist unfassbar. Ich nehme mal hier diese Dose. Das ist vielleicht ein ganz cooles Geräusch dafür. Die gehen an den Käseleib ran und sagen, nee, geht noch nicht. Und der Marketingmensch, der vielleicht ein junger Enkel, Neffe, Nichte, was auch immer von dem Opa ist, sagt, aber wir müssen jetzt raus. Das ist jetzt gerade bei Instagram die letzte Story und das muss jetzt passieren. Und Opa geht her und sagt, nee, der braucht noch 3 Monate.
Ja.
Finde ich voll cool.
Klar. Ja, wenn er von dem auch noch eine Story gemacht hat, dann ist okay.
Ja, aber ich meine die Idee, Produkten, Lebensmitteln, Thema Lebensmittel mit Bindestrich gedacht, ja, also wirklich das Leben mit diesen Mitteln mal wieder in den Vordergrund zu stellen, das ist vielleicht auch eine Aufgabe mindestens unserer, wenn nicht sogar der nächsten Generation, weil wir einfach, wir haben einen unfassbaren Werte- und Luxus- und Kulturgüterverfall durch diesen Mainstream. Ja, und ich verteufel den Mainstream nicht, ich bin auch Teil davon, ich lebe da auch, ich nutze das auch, ich google auch, ja, ich bin kein Internetverrückter.
Hey, du googelst.
Ja, ja. Aber ich habe auch den Spruch gefeiert, ihr kennt ja einige von diesen Sprüchen wahrscheinlich, eine Aufgabe jetzt mal, ja, ich gebe jetzt einen Spruch und ihr gebt einen in dem gleichen Grundtenor auch nochmal ein. Ihr werdet gleich lachen und wissen, was ich meine. Das sind so Dinger, die sind irgendwie, weiß nicht, vor 2, 3 Jahren mal richtig hip gewesen. Also ich feiere zum Beispiel diesen Spruch. Googeln ist wie denken. Nur denken ist krasser.
Okay.
Na? So.
Okay, ja. Das stimmt.
Jetzt bist du dran.
Also ich habe die Wave-Ansprüche nicht ganz mitbekommen, anscheinend. Aber ich sag mal, boah, fuck, es wird überhaupt kein Sinn.
Was ich okay, sage, du kannst ja noch ein bisschen überlegen.
Fußball schauen ist geil, aber Fußball spielen ist besser.
Ja, doch. Du hast auf jeden Fall die Vibe aufgenommen. Finde ich gut.
Ein bisschen auf jeden
ja,
Fall.
Ja, ist jetzt ein bisschen old-fashioned, aber gut.
Okay, Chris, du hattest jetzt doppelt so viel Zeit.
Ja, genau.
Ach, toll, als ob mir das weitergeholfen hätte.
Aber ich habe hier eine Rettung für uns.
Housekeeping, Post für Sie.
Es hat nämlich gerade hier Klingel. Es klingelt richtig laut.
Ich werde dir für ewig dankbar sein, Kali.
Okay. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, okay. Wir haben gleich nochmal eine extra Minute bestimmt. Okay. Dann kommt Rudi Carell, der zeigt mir das.
Aus der Zauberkugel.
Genau. Verlieren mit Bobby Flitter ist auch nicht bitter. So.
Oh ja. Bobby Klitter.
Flitter.
Wo die auf den Wolken saßen und dann immer runtergerutscht sind. Wir sind zu alt.
Okay.
Alles klar. Hallo Curly. Matthias und Prit. Wenn es nur noch einen Song geben würde, den ihr hören könntet. Alter, seriously. Welcher wäre das?
Okay.
Können wir die Zeit zu dritt verbringen, damit wir wenigstens drei Songs haben, die wir immer hören können?
Ein Song, Digga.
Puh. Oh, ey. Auf alle Fälle was von Queen.
Ehrlich?
Ja. Diese Bandbreite ist so klein, ist ruhig.
Ja, aber du hast
das ist Drama, das ist geil. Ja, ist alles dabei in einem Song von Queen. Ich überlege noch welch.
Ja, puh, ein Song. Alle vielleicht Fälle. Einen von mir selber.
Ich hab heute Morgen einen Song gehört und ja, ich glaube, den würde ich nehmen.
Da muss aber gut gewesen sein.
Aber welcher Song war das?
Der Song heißt Better Way von Ben Harper.
Oh, nice.
Ben Harper ist cool, ja.
Und der ist ganz gut. Hm?
Der Titel lässt viel, viel Gutes erahnen, auf jeden Fall. Better Way klingt nicht schlecht.
Können wir gleich.
Warum nicht von mir selber einfach die ganze Zeit hören? Erstens, weil ich es mit einem sehr guten Homie gemacht habe und weil es in dem Song geht es darum, ja, wie der Titel schon sagt, warum man nicht einfach mal das tut, worauf man Bock hat und sich nicht an die Richtlinien der Gesellschaft anpasst oder das, was andere von einem erwarten. Wie zum Beispiel einen Gutshof aufzumachen.
Ja, aber cool. Haben wir ja eine relativ gleiche Vibe hier gerade. Also.
Voll. Warum nicht Better Way? And now?
Don't stop me now.
Oh, don't stop me now.
Having okay. Such a good time. Having
ja.
A ball.
Aber ich würde sagen, ja, das spielen wir gleich nochmal ein, oder? Ich meine, die drei Tracks sollten wir auf jeden Fall hier unten swipe up.
Ja,
download.
Ihr findet den Link in den Shownotes. Nee, auf jeden Fall klingt es nach einer wilden Mischung,
ja.
Finde ich. Und ich habe auch tatsächlich gerade Bohemian Rhapsody gesehen.
Alter, ist einfach so ein krasser...
Krasser Film, ne?
Film und ein krasser Typ auch einfach. Der
ist auch, muss ich ehrlich sagen, einer, wenn ihr gerade Film betont, einer der bestgelungensten Filme an Biografien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Das ist echt krass, ja.
Von seinem... Ach, der Schauspieler, was der für eine Metamorphose durchlaufen
krass,
hat.
Ja.
Der hat das wirklich gut gemacht, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Safe. Johnny Cash war auch noch geil, die Bio, das Biopic.
Ja. Stimmt.
Aber ich habe mir noch eine Sache rausgepickt, die ich gerne fragen würde. Und zwar, ihr habt auch einen eigenen Weinladen sogar in eurem, nicht? Ein
naja,
Wein?
Naja, wir haben einen Raum, wo wir Wein dann lagern und der ist sozusagen im Gästebereich auf dem Weg zu den Toiletten, sieht man
ja,
das?
Ja, okay, das ist
ein begehbares Weinlager sozusagen. Mhm.
Curly kommt dann einkaufen bei euch.
Und den feiern wir auch mit den Gästen, klar, die sind da wirklich, die mögen das, dass sie das sehen und aussuchen können und es ist an sich ein ganz alter Hut. Aber wir haben viele Dinge bei uns so beibehalten, wie sie vielleicht vor 50 Jahren noch richtig en vogue waren. Jetzt redet man über Platz-Raum-Nutzung, über Work-Life-Balance, über Engpässe von, wie nennt man das, Cross-Kontaminationszonen. Man hat ganz tolle Wörter, die aber im Endeffekt irgendwo nur noch Müll bedeuten. Im Endeffekt geht es darum, bei uns dreht sich was um einen Herd, eine Feuerstelle, einen warmen Ort, wo Leute Sachen zusammenschmeißen, die vielleicht besser sind als zu Hause. Und deswegen kommt man zu uns essen und deswegen kommt man vielleicht auch wieder. Und deswegen bringt man auch noch Menschen mit, die man mag und sagt, das müsst ihr auch mal erleben. Also die Gutsküche ist jetzt 12 Jahre alt und als wir angefangen haben, war es noch relativ ungewöhnlich, das Restaurant sozusagen um eine Küche zu bauen oder um einen Ort der Begegnung wie eine Gaststätte mit einer komplett offenen Küche zu versehen. Da gab es immer irgendwelche Ecken und da hinten wurde gepöbelt und da kommt die Ecke und dann ein Keller und jetzt halt die Schnauze so. Im Endeffekt gibt es bei uns keinen Keller und auch kein Gewölbe und keine Ecken und so, sondern es ist alles vorm Gast. Und ich habe das von der Zeit bei Santi Santa Maria in Barcelona übernommen, dass zum Beispiel auch die Kühlhäuser verglast sind, dass der Gast reinschauen kann, dass er die Fleischreifung beobachten kann, dass er sieht, dass Tiere im Ganzen reifen, dass es alles Gesicht, Form, Farbe, Fuß, Flügel, Huf hat und nicht irgendwo in irgendwelchen Paketen verwurstet, vakuumiert rumliegt und keiner mehr nachvollziehbar weiß, was passiert. Das ist für mich als der wichtigsten Parameter von einer guten Küche, dass man das Produkt erkennt. Ob es nun jetzt eine vollwertige Rübe oder ein vollwertiges Huhn ist, es ist beides berechtigungsfähig in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Alles andere hat einfach keinen Einzug in meinen Augen von Spitzengastronomie, weil dann ist es Scharlatanerei und Augenwischerei und dann verkaufen wir einem Gast, der vermeintlich meint, da ist ein ganz toller Koch, der fummelte an seinem Topf rum, das kommt super raus und es kostet jetzt so und so viel, das ist auch normal. Da von dem Image müssen wir uns halt lösen gastronomisch, dass wir einfach Dummblödelei machen mit Billigprodukten, sondern wir müssen uns darüber definieren, dass wir Dinge verarbeiten, produzieren, herstellen und servieren, die zu Hause so nicht möglich sind. Mhm. Da rede ich jetzt nicht von Exoten und Effekthascherei. Im Gegenteil, da ist weniger um einiges mehr. Aber wenn ich zum Beispiel einen Rind, wir bekommen alle 4 Wochen von unseren eigenen Rindern etwa eine Hälfte und dann reift das ja mindestens 12 Wochen.
Okay.
Im Ganzen. Aha. Das heißt, alle 12 Wochen habe ich einen neuen Zugang an Rind und in dem Rhythmus von 4 bis 8 Wochen kommt ein neues dazu. Ich glaube, das für ein Restaurant ist absolut vertretbar von den Mengen her. Aber ich versuche den Gästen schon seit über 10 Jahren zu erklären, dass wir keine fliegenden Kühe haben. Mhm. Jetzt schmunzelt ihr beiden, aber es wird ja sofort gefragt bei einer Kuh, haben sie noch Filet? Ja, wie sieht es aus mit Rumpsteak?
Steht halt nicht nur aus Filet.
So, ja. Und ganz ehrlich, ich habe diese Pimmelei echt satt. Es geht doch bei einem Tier wie einer Kuh oder einem Ochsen oder einem Bullen oder einem was auch immer Vierbeiner nicht darum, dass wir auf das kleinste Körperteil zeigen. Ich meine, ganz ehrlich, ein Rinderfilet in Ehren, aber das ist, glaube ich, ausgerechnet 2% des Tieres. Echt? Ja.
Mhm.
Naja, überleg mal, wie viel wiegt ein normales Rind, was rumgelaufen ist. Und wie viel hat ein Filet nachher auf ein Stück Hartklotz? Und das ist sehr, sehr dekadent. Wenn wir weiter so denken und fühlen, dann sind wir auch nie auf Tierwohlniveau. Wenn wir dieses Viech uns schnappen und essen wollen, weil wir einfach evolutionär gesagt haben, wir sind Allesfresser und wir entwickeln uns in der Evolution so, dass wir auch alles essen dürfen und können und auch verwerten können in unserem Organismus, dann müssen wir die Kuh auch ganz anfassen, oder? Weil wir reden ja im Moment von einer Gesellschaft, die nur Rinderfilet isst und den Rest ist mir egal. Ich weiß von Betrieben, die haben Überhänge, die gehen in die Tiermittelindustrie, die gehen ins Katzenfutter oder Hundefutter, weil sie es nicht verkauft bekommen.
Ja, krass.
Das ist doch ein Vermarktungsfehler per se. Warum vermarkten wir eine Kuh über Rinderfilet? Wir müssen eine Kuh vermarkten über Geschmortes, über Ossobuco, über tolle Gulaschgerichte, über ähnliche Dinge, Bäckchen. Wo wir das, was wirklich das Tier hergibt, was es auch wirklich einem schenkt, auf höchstem Niveau essen können. Ich meine, ich würde niemals, wenn auf der Karte steht, ein Bœuf à la mode, also ein bürgerlicher Schmorbraten und ein Rinderfilet, hast du nicht gesehen, mit Pipampo, würde ich niemals das Rinderfilet nehmen. Weil der Geschmack von einem gut geschmorten Rindergericht, also einem Eintopf, ist 100-mal dichter und höher und besser und qualitativ angenehmer, reden wir jetzt vom gut gemachten Niveau, als ein kurz gebratenes Steak. Und ich verwehre mich dagegen, ein Tier auf die kleinste Angriffsfläche zu degradieren. Das ist auch die größte Form von Respektlosigkeit. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man vegan denkt oder sich umorientiert und sagt, ich will das jetzt gar nicht mehr, ich will mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Wir haben als vermeintliche Allesfresser uns das Eigentor geschossen, dass wir einfach Tiere reduzieren auf die Edelteile. Und wenn man einen Schweinefuß nicht sehen möchte, dann darf man die Sau nicht anfassen.
Ja.
Und wenn man eine Schnauze nicht sehen kann, dann sollte man keine Mortadella bestellen beim Italiener. Weil da sind Schnauzen drin, ohne Ende. Und wenn man das erträgt und arbeitet und lebt und macht und tut, super. Dann kann man das in Form und Maß auch genießen. Aber dieses mir doch egal Thema ist, glaube ich, in jedem Lebensbereich Katastrophe. Und da bin ich ganz bei dir und denke auch da immer wieder drüber nach, ist es denn richtig, dass ich das noch so aufschreibe? Wie gesagt, unsere Karte ist jetzt vegetarisch, aus der Situation heraus, dass die Leute sehr sensibel sind, dass wir polarisieren wollen, dass wir klar darstellen wollen, dass wir einer der Läden sind in Deutschland, der die Ernährungspyramide wieder auf den Boden der Tatsachen dreht und nicht auf die Spitze treibt. Und ich glaube, da haben wir viel mehr zu tun und das auf einem ganz angenehmen Weg. Also wir erziehen unsere Gäste nicht, sondern sie akzeptieren das, weil sie sagen, Mensch, das war ja jetzt auch so, wie es ist. Ich brauche das im Moment gar nicht. Wir kriegen besten Spargel aus der Nachbarschaft. Wir haben eine tolle Hollandaise oder eine andere Soßen dazu. Frankfurter grüne Soße in meinen Augen. Eins der schönsten Gerichte zu Spargel. Hammer, ja. Das mit tollen Kartoffeln, ein bisschen Salat und Kräutern ist man eigentlich bedient für den Frühling. Da braucht man nicht zwingend Eier, Fleisch, Geflügel dazu oder Schnitzel oder ähnliches. Aber ich möchte dir niemanden erziehen, sondern sag, wenn du das haben möchtest, dann bestellst du bei uns im Laden das als Sharing in die Mitte vom Tisch. Das heißt, die Gäste, die bei uns essen kommen, essen per se vegetarisch und outen sich in dem Falle, sagen, oh, so ein bisschen Schinken nehme ich dazu. Dann kriegen sie ein Brett mit Schinken zum Sharing in den Tisch gesetzt. Keiner hat den Schinken ins Essen reingeworfen bekommen und keiner fühlt sich auf den Schlips getreten. Man darf aber nicht vergessen, der Gastronom an sich, also in meiner Position, muss auch nicht mit jedem Gast diskutieren. Wieso wollen Sie jetzt den Spargel anders? Warum muss das jetzt anders serviert werden? Achtung, hier Tisch 3, hier 25 extra Wünsche. Da ist man ja auch irgendwann müde und wir reden davon, dass wir mit jungen Leuten arbeiten, die motiviert werden müssen. Das heißt, wir brauchen viel mehr Euphorie in dem Gastgewerbe.
Ja.
Ja? Wir müssen weiterhin knallende Korken haben. Wir müssen Leute haben, die Bock haben zu essen und das bersten zu lassen. Und diese 500 Euro Weinflasche muss reinpassen, weil das Essen toll ist. Und nicht, ich sauf mir einen an, weil das Essen ist scheiße.
Ja, voll.
Und da bin ich voll dafür, dass wir in diesem Land Entwicklungsarbeit betreiben, ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Das sind auf jeden Fall Worte, die zum Nachdenken anregen. Ich hoffe auch unsere Zuhörer da draußen und mich. Ich werde jetzt heimgehen und wieder ein bisschen
Zucchini mariniert essen, sehr geil. Nicht nur grillen, das Ding, ja?
Oder an Tonis Tattoo auf dem Arm denken, ja. Der in der Folge vor dir da war, der nämlich ein Schwein auf dem Arm tätowiert hatte und auf ein allen Schwein. Teilen gut draufstand.
Außer auf dem Bauch. Das stand fucking
extra
gut.
Fucking gut.
Boah, echt? Ja, gut.
Ja, da muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast.
Ich werde auf jeden Fall meine Laugenstangen heute warm servieren heute Abend, das mit Sicherheit. Und ja, wir bedanken uns sehr, dass du heute hier warst bei Foodie und Brudi, Matthias Gfröhrer aus der Gutsküche. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es mal in dein paradiesisch anmutendes anwesend.
Wir machen das mal einen Podcast-Ausflug.
Das ist es wirklich.
Auf alle Fälle.
Also ich lade euch ganz herzlich ein und vielleicht können wir das vor Ort auch mal so machen, dass ihr dann nicht nur vor mir sitzt und trinkt, sondern dass ihr vielleicht auch was in die Hände bekommt, was euch glücklich macht und dass wir so ein bisschen mal zu dem Thema kommen, was, worum geht's, warum wollen wir Wurzeln wissen, warum wissen wir, warum Essen gut sein kann. Also gutes Essen, da sind wir tief im Thema und ja, ich freue mich riesig, wenn ich euch begrüßen darf. In
das machen wir auf alle Fälle.
Vielen Dank für deine Gastgeschenke und für den leckeren Gin. Cheers
nochmal.
Cheers, cheers.
Cheers.
Auf das Leben.
Jawohl.